Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Besprechung beim Telestammtisch. Wir sprechen heute, ich bin Gott sei Dank nicht alleine, ich habe hier heute zwei Kollegen am Start, nämlich den Olli und den Niklas. Und wir sprechen über den Knallerfilm Brick, der ab dem 10. Juli bei Netflix starten wird. In den Hauptrollen unter anderem Matthias Schweighöfer. Und weil es so schön ist, die müssen also wirklich richtig tight sein, die beiden, hat er gleich seine Partnerin Ruby Ophé mit in den Cast mit reingebracht. Fangen wir mal so rum an. Olli, wie findest du diese Kombination? Du hast im Vorgespräch schon mal angedeutet, wie du so generell zum deutschen Film stehst. Aber wie stehst du zu dieser beiden Kombi? Die sind ja auch sehr präsent, auch beim Netflix-Film Army of Thieves gewesen. Wie findest du denn Ruby Ophé und Matthias Schweighöfer so auf der Leinwand beziehungsweise auf dem heimischen Fernseher?
Also ich will jetzt nicht ein falsches Vorzeichen senden, aber ich finde, die haben nicht wirklich eine Chemie. Also ich kann mit ihr nicht so richtig connecten und das ist so, als wenn die parallel irgendwie Schauspielern so. Also ja.
Fair enough. Ich kann gleich was dazu sagen, da hole ich allerdings etwas aus, deswegen würde ich Niklas auch nochmal fragen, wie findest du denn Matthias Schweighöfer so in den letzten Jahren? Der hat ja doch so eine, in Anführungsstrichen, Netflix-Karriere gemacht, das heißt, der ist jetzt ein bisschen der Go-To-Guy, wenn es um Netflix-Produktion geht.
Ja, er ist immer mal wieder, also guten Abend erstmal oder guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Er ist ja so ein bisschen so als dieser Dude aufgetreten, den man braucht, wenn man so einen quirky Deutschen braucht. Bei Army of Thieves hieß er, glaube ich, Dieter oder so. Ich dachte, okay, ja. Alles klar. Ja, und als ich ihn dann, das war eine Überraschung für mich, weil ich vorher nichts davon wusste, als ich ihn bei Christopher Nolan in Oppenheimer gesehen habe, bin ich fast vor Lachen vorm Kinositz gerutscht, ey. Weil Matthias Schweighöfer passt so gut in einen Nolan-Film rein optisch schon wie eine Kuh an eine Felswand. Keine Ahnung.
Schönes Bild. Das kriege ich jetzt erstmal nicht aus dem Kopf, glaube ich. Also ich kriege nicht so ganz in meinem Kopf klar, dass sich die beiden ja, also ich will jetzt nicht R. Kelly hier irgendwie hinaufbeschwören, aber die haben sich ja damals bei dem Dreh zu dem Bibi und Tina Film mal kennengelernt. Da war Ruby Ophé, wenn ich richtig rechnen kann, so 16, 17 und Matthias Schweighöfer war schon ein ganzes Stückchen älter und seit 2019 sind die beiden ja liiert und das ist irgendwie so jemand, also Matthias Schweighöfer, jetzt gehen wir ja sehr ins Private rein, das ist eigentlich Gossip von Lude Fraukewitz hier, aber der hat ja auch für sie seine Partnerin vorher verlassen und dementsprechend finde ich, hat das für mich immer so ein bisschen Geschmäckle, da bin ich natürlich der Moraltheologe hier im Podcast. Ansonsten finde ich es überraschend, dass die beiden, und da gebe ich dir, Olli, auch tatsächlich recht, dass die beiden jetzt auf der Leinwand oder auf dem Fernseher, muss man ja eher sagen, jetzt nicht so die allergrößte Chemie haben, die ich da ausmachen würde. Und ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, wie man die beiden zusammen casten kann. Es sei denn, die beiden sagen halt, ja, wir haben Bock zusammen zu drehen. Denn so viel sage ich schon mal voraus, bei Brick, finde ich, sieht man das jetzt nicht unbedingt im fertigen Produkt, dass die jetzt großartig Lust auf diesen Film haben. Aber jetzt fangen wir erstmal von hinten an. Bei uns immer das Thema in der Filmbubble sind die Vorab-Erwartungen, was man so mitbekommen hat. Wie war das denn? Das ist ja, wie ich finde, so ein High-Concept-Netflixer. Schweighöfer in der Hauptrolle, dann ist es so ein bisschen deutsche Genre-Kost. Was hat euch denn Bock gemacht auf diesen Film, dass ihr den, wir durften den ja ein bisschen vorab sehen hier über unseren Zugang von Netflix. Was hat euch da quasi vor den Fernseher gelockt? Erzähl doch mal, Niklas.
Ich habe den Trailer gesehen und ich bin irgendwie, glaube ich, einfach auf die Marketingkampagne reingefallen, weil ich dachte mir, okay, das klingt doch eigentlich ganz nett, so ein Kammerspiel. Hab mir da sowas in Richtung Hateful Eight vielleicht erhofft, aber das war natürlich ziemlich naiv, weil sowas gab's natürlich nicht. Ich meine, ich bin auch selber schuld. Netflix-Film und ein Deutscher und mit den beiden drin, was habe ich erwartet?
Tja. Okay, das ist schon mal der guter Grundtenor. Olli, wie ist bei dir? Du hattest ja auch schon mal so ein bisschen über den deutschen Film dich geäußert. Wie stehst du zum deutschen Film und zu Schweighöfer?
Ja, bei mir war das eine Konfrontationstherapie. Also ich meine, Schweighöfer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mit dem nicht warm. Also, aber das ist wie bei Til Schweiger so diese Vorbelastung. Mit dem, was man von ihm gesehen hat und dann immer das Gleiche, die gleichen Attitüden. Aber ich wollte da einfach mal reingehen. Und ich habe den Trailer erst danach gesehen, bevor ich mich dazu entschieden habe, Mensch, zu dem Film, das würde ich mir mal zutrauen, mal wieder reinzugucken, wie ist der deutsche Film gerade so? Und dann noch von Netflix. Das heißt, da ist ja schon mal was anderes zu erwarten als diese DVD-Verwurstung. Und ich muss trotzdem zugeben, das ist am wenigsten Schweighöfer in diesem Film. Also ich finde, er ist nicht dieser typische Schweighöfer, den er da abliefert. Er spielt hier keine herausragende Rolle, keine übermäßig tragende Rolle, sondern er spielt mit, so finde ich. Obwohl er einer der Hauptfiguren ist. Aber es dreht sich nicht um ihn so. Also fand ich eigentlich überraschend angenehm.
Ja, ich habe tatsächlich gar keinen Trailer gesehen vorab. Deswegen war ich nur ein bisschen mit Bock ausgestattet, weil ich versuche immer noch offen zu sein für deutsche Kost und auch für deutsche Genre-Kost. Ich kann mich an letztes Jahr erinnern, da hatten wir ein paar, also unter anderem ja diesen Trunked Login von Regisseur Marc Schießer. Dann hatten wir bei Netflix diesen 60 Minutes oder 60 Minuten, also so einen Mixed Martial Arts Film, den ich auch okay bis gelungen fand. Und ich finde es generell mal ganz cool, wenn die Deutschen mal sich an Genre-Kost probieren. Und man merkt mittlerweile, früher ist sowas vielleicht mal so im kleinen Fernsehspiel gelaufen. Mittlerweile ist dann natürlich der Move, zu den Streamern zu gehen und zu sagen, also ins Kino kriegen wir das ja auf keinen Fall in Deutschland. Das klappt einfach nicht, da geht keiner ins Kino. Also machen wir das bei den Streamern. Und so war ich schon so ein bisschen vorab, weder gehypt noch irgendwie jetzt mit großen Vorerwartungen, aber ich habe gedacht, ach komm, das kann man sich mal angucken. Geben wir doch mal den beiden eine Chance
und
schauen, was das Pärchen, oh, das klingt auch geil, Fee Schweighöfer, das Pärchen Fee Schweighöfer so auf die Straße bringt. Die beiden sind ja nicht die einzigen in der Besetzung, die man kennt. Da ist natürlich auch der mittlerweile auch wirklich recht omnipräsente Frederik Lau am Start.
Ja.
Und dann habe ich noch so ein bekanntes Gesicht ausgemacht mit dem Beteiligten aus einem der Filme, die auch in den letzten Jahren, zwar eine österreichische Produktion, aber die zumindest mich auf die Idee und auf den Geschmack gebracht haben, wieder mehr in diese Richtung zu gehen, nämlich den Film Hinterland. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, vom Regisseur unter anderem von Die Fälscher. Und da war die Hauptfigur ebenfalls mit am Start, beziehungsweise die Hauptfigur wurde gespielt von einem bekannten Gesicht. Ich habe mich die ganze Zeit bei der Sichtung gefragt, Mensch, die kenne ich doch irgendwo her, wer ist denn das nochmal? Und dann ist es mir irgendwann natürlich durch IMDb aufgefallen, es ist der Schauspieler Muratan Muslu und der spielt hier auch eine Rolle bei Brick. Und ansonsten sind ein paar Gesichter beim Cast dabei, die ich noch nicht bisher gesehen hatte. Und ich sag mal so, ohne jetzt gleich schon in die Synopsis zu gehen oder die Inhaltsangabe von euch vielleicht zusammenfassen zu lassen, haben wir uns vorab schon ein bisschen verständigt. So ein kleines bisschen spoilern werden wir am Ende, wenn wir euch empfehlen oder empfehlen, diesen Film zu schauen. Weil wir doch so ein bisschen neben der vielleicht doch interessanten Prämisse ein bisschen uns nicht so sehr rumwinden wollen, wenn es um die Handlung geht. Deswegen machen wir dann am Ende so ein, zwei Flegelchen, die wir noch beackern müssen im Spoiler-Part. Ansonsten kennt ihr es so spoilerfrei wie möglich. Allerdings finde ich, dass der Trailer auch schon relativ viel zumindest preisgibt, was da vonstatten geht.
Ja.
Aber meine Lieben, was geht denn da jetzt genau vonstatten? Wer mag denn mal die Inhaltsangabe kurz zusammenfassen? Nicht alle auf einmal, das ist gut.
Okay, nicht alle auf einmal, dann, ich wollte gerade sagen, ja, dann mache ich es halt. Okay, also wir haben hier das Paar Fee Schweighöfer. Die tragen die Namen Tim und Olivia, wie ich gerade googeln musste, weil mir das schon wieder entfallen
Wem
war.
Wem nicht?
Er ist wohl so eine Art Game Designer, glaube ich zumindest. Er ist auf jeden Fall sehr intensiv an der Entwicklung eines Videospiels gefesselt. Sie ist Architektin, was ich für den mich einen ziemlichen Dünnpfiff halte. Darauf komme ich vielleicht später nochmal zurück. Und die beiden leben in Hamburg und teilen sich eine Wohnung, aber irgendwie ist das Feuer in ihrer Beziehung so ein bisschen erloschen. Deswegen möchte Ruby Ophée / Olivia mit so einem Flower Power Van Richtung Paris fahren und ein neues Leben anfangen. Aber darauf hat er so gar keinen Bock, denn er möchte unbedingt an seinem Spiel weiterentwickeln. Daraufhin brechen die beiden dann in einen Streit aus und sie verlässt ihn auch. Und als sie am nächsten Morgen dann nach dieser Trennung in Anführungszeichen. Das ist auch irgendwie nicht so ganz klar. Auch darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück. Als sie die Wohnung verlassen möchte, merkt sie, oh, das geht aber gar nicht, weil da ist auf einmal eine schwarze Wand vor der Wohnungstür und sie hält es plötzlich oder zu Anfang für einen, ja, Streich, den er ihr gespielt hat, weil er nicht möchte, dass sie abhaut. Aber daraus wird ziemlich schnell bitterer Ernst, denn auch die Fenster sind alle vermauert und die kommen da einfach nicht raus, denn wie sie ja ganz fachkundig als Architektin mal kurz auswendig gelernt aufsagen kann, ist das weder Beton noch Graphit noch sonst irgendwas. Das ist irgendein anderer komischer Stoff, den sie sich nicht erklären können. Ja, und ihre Mission ist dann irgendwann einfach mal da rauszukommen. Aus diesem Gebäude. Ja.
Ich musste sehr schmunzeln bei der Ansage, die du getätigt hast. Denn ja, also es ist hier irgendwie so ein bisschen schwierig, dass, also für mich zumindest war es schwierig, diesen beiden ihre, ich tue mir auch schwer, Figuren zu sagen, ihre Charaktere da abzunehmen. Also ich finde für meinen Teil, dass Tim / Schweighöfer, also es wird behauptet, er sei Spieleprogrammierer. Aber ich nehme ihm das leider gar nicht ab, weil das wird in einer Szene angedeutet und ich glaube, das kann man auch im spoilerfreien Part schon sagen. Ja. Es wäre, glaube ich, für jemanden, der wahrscheinlich als Programmierer eines Spiels auch ein bisschen was mit EDV mehr am Hut hätte oder haben müsste, wäre so das ein oder andere sicherlich schneller zu lösen, was dieses Mysterium der vermauerten, geschlossenen Wände angeht. Das dauert aber ganz schön lange.
Ja, also ergänzend müssten wir vielleicht noch sagen, es gibt keine Verbindung nach draußen. Also Handy funktioniert nicht, Festnetz funktioniert nicht.
Das stimmt, ja.
Und fließend Wasser ist weg, aber der Strom ist noch aktiv. Und da denke ich, das ist eher ein Kompromiss für das Film, weil es ergibt nicht viel Sinn, dass der Strom noch läuft und alles andere ist abgekappt. Und das ist so grob der Überbau, der dafür sorgt, dass wir einen gewissen Zeitdruck haben, der im Verlauf des Films nie deutlich wird. Also da muss ich sagen, bei amerikanischen Produktionen hätten wir jetzt sehr viel mehr Hinweise, dass die Zeit vielleicht drängt, weil nicht nur das Paar will aus diesem Gefängnis raus, sondern die nehmen auch Kontakt zu den Nachbarn auf, indem sie sich durch die Wand durcharbeiten. Ja, und dann arbeiten die sich quasi so durch das gesamte Haus und werden mehr Leute durch die anderen Anwohner halt und alle versuchen dann zusammen dieses Problem zu lösen. Nur es ist überhaupt kein Gefühl dafür da, wie viel Zeit vergeht überhaupt. Wie lange dauert das Ganze? Man sieht sie ein, zweimal schlafen, also es können 2-3 Tage sein, es können aber auch Wochen sein. Man weiß nicht, haben die noch Luft? Ja, also man hat kein Gefühl und da würde ich sagen, die Amerikaner hätten da schon irgendwie für gesorgt, dass plötzlich deutlich wird, uns geht entweder die Luft aus oder jemand hat kein Insulin mehr oder so, dass man da irgendwie was Drängendes hat. Hier ist es aber einfach nur, die Leute wollen nicht gefangen sein und wollen da raus. Ja, und das sind die Stakes, die wir da haben.
Genau, ja, der Film verpasst es in jeglicher Hinsicht, so eine Fallhöhe zu erzeugen, da hast du absolut recht.
Ja, das finde ich liegt vor allen Dingen auch daran, dass der jetzt weniger Figurenarsenal liefert, sondern wirklich so ein paar Knallscharten. Also ich muss sagen, Frederik Lau ist in den letzten Jahren mir immer schon aufgefallen, seit Victoria, dass der dann gerne diesen überdrehten Hibbel spielt. Das macht er hier wiederum. Dann haben wir so ein Pärchen aus Opi und Enkelin. Der Opi hat gleich erstmal die Knarre im Anschlag, als dann die Decke eingerissen wird bei ihm. Das macht natürlich auch Sinn. Also jemand, der irgendwie merkt, dass die Wände zugemauert sind oder zugeschlossen sind, macht sich dann Gedanken, dass von oben jemand in seine Wohnung eindringt. Fand ich irgendwie, naja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also ich fand so das gesamte Figurenarsenal und den von mir angesprochenen Muratan Muslu, der spielt da so eine Mischung aus, ich würde mal sagen, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und jemand, der ein bisschen paranoid ist.
Ja.
Und ich konnte wirklich mit keiner dieser Figuren irgendwie mitfiebern, weil sie mir einfach total egal waren. Ich hatte vor kurzem schon mal das Problem bei Jurassic World. Die Figuren waren mir da, kamen für mich aus Scheißegalistan und das war hier auch so. Deswegen, wenn man diesem Film, der so ein bisschen mit so einer Art von Prämisse von Cube vielleicht spielt und so ein bisschen über die Klaustrophobie kommen könnte oder über das Kammerspielartige, da muss man sagen, da hat der Macher, der Regisseur unter anderem auch Philipp Koch, der auch ein Drehbuch geschrieben hat für den von mir schon erwähnten 60 Minuten, ich finde, der hat da überhaupt kein Gespür dafür, was er mit dieser Prämisse machen soll.
Nee, absolut, der hat überhaupt keine Ideen, nee.
ich vermute, dass die Figur Schweighöfer und eine andere Figur in dem Haus, dass das ursprünglich mal eine war und dann wäre er der Held gewesen, der quasi wirklich die Lösung hat und das allmählich entwickelt und so. Aber das haben sie scheinbar aufgesplittet und es wird auf die Art anders erzählt. Man rätselt natürlich mit, weil diese Wand, die gibt natürlich Rätsel auf. Die Ziegel, die man da sieht, die sind die sind so fraktal, die sind nicht gleichmäßig, sondern unterschiedlich groß gebaut und so. Und im Laufe des Films gibt's ja auch bestimmte Reaktionen. Also irgendwann versuchen sie es mit einem Bohrer und der fängt an zu glühen, weil die da wirklich nicht mal einen Kratzer drauf machen. Aber dann entdecken sie, das Ding ist magnetisch. Sieht man alles im Trailer übrigens. Also so allmählich, es gibt Reaktionen, aber manchmal machen die nur eine weitere Mystery Box scheinbar auf. So, also da findet schon was statt, aber die Dynamik funktioniert nicht so richtig, weil die Figuren, ja, durch Frederik Lau haben wir halt so eine Art, der ist da mit seiner Freundin drogenabhängig, der ist dann impulsiv und auch manchmal so ein bisschen aggressiv. Das ist dann so eine Dynamik in der Gruppe. Aber das wird relativ schnell aufgelöst und dann ist er wieder der Liebe und der das einsieht und so. Also da ist nicht viel, was zwischen den Figuren stattfindet. Das ist verschenktes Potenzial, weil die Anklänge sind da, aber sie werden wirklich nicht konsequent durchgeführt. Das finde ich halt sehr schade, weil da hätte man viel rausholen können. Auch wenn man so ein bisschen gezeigt hätte, dass die das jetzt schon über Tage geht, aber man hat ja kein Zeitgefühl. Ist das jetzt nur ein Abend oder sind das 4 Wochen so? Und da hätte man so ein bisschen was Quälendes und dass sich die Leute schon auf den Keks gehen und so, alles so machen können, aber das findet leider nicht statt. Schade eigentlich.
Ja, du bist ja von uns dreien auch so, wie wir ein bisschen festgestellt haben, so der noch der mildeste von uns ist. Ich habe wirklich ein Problem mit dem ganzen Konzept dieses Films, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich Netflix sehr schnell in solche, ich habe das vorhin High-Concept-Filme verliebt und dann sehr schnell auf freie Hand machen lässt und der Philipp Koch ist dann ja quasi auch so ein, genau wie Schweighöfer übrigens, wird das so eine Art von Netflix-Protégé so ein bisschen da installiert. Der hat ja nun auch schon für Netflix beispielsweise bei Tribes of Europe oder bei Tribes of Europa heißt es, glaube ich. Das ist so eine Miniserie, die dann, glaube ich, aber auch nicht mehr da weiter fortgesetzt wurde. Es sollte so ein bisschen im Fahrwasser von damals Dark mitschwimmen, hat es aber, glaube ich, nicht geschafft. Auch da aufgrund der, ja, glaube ich, etwas schlechten CGI-Qualität und diesem, das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt, wenn es um solche Produktionen geht. Ich hatte ja schon erwähnt, ich mag ja deutsche Genrekost, aber ich mag deutsche Genrekost, wenn sie zumindest auch so ein bisschen, sag mal so, also dieses Dickhodige nicht nur behauptet und so auf die Amis macht, sondern das auch wirklich so ein bisschen einlöst und ein bisschen over the top ist. Und hier finde ich, dass das ganze Setting, das ganze Interieur, also die ganze Ausstattung riecht für mich so nach Kulisse und nach wirklich deutschem Theater. Und auch die Dialoge sind ähnlich schlecht. Auch das Spiel ist ähnlich schlecht von vielen, weil es doch sehr, also ich nehme mal so ein Beispiel. Ich hasse es immer, wenn in Filmen jemand unterbrochen wird und der wird gar nicht unterbrochen, sondern der hört auf zu sprechen und der andere redet weiter. Und das haben wir hier auch an ganz vielen Stellen. Ich finde das auch sehr schade, dass wir, finde ich, am Anfang zumindest auch sehr viele Brotkrümel schon hingeschmissen bekommen, was ja eigentlich hier der Plot des Ganzen ist und worauf das hinauslaufen wird. Zumindest ging es mir so. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich hier Herr Oberschlau bin, aber ich habe so nach einer halben Stunde eigentlich gecheckt, worauf das hinauslaufen wird und warum die da sind und warum das jetzt so ist. Und dann, finde ich, könnte der Film was machen, indem er sich vielleicht eher auf die Charaktere stürzt, auf das Drama. Und wir können das, glaube ich, auch im Non-Spoiler-Part nicht so richtig definieren, was das Problem zwischen den beiden, zwischen dem Pärchen Tom und Olivia ist. Aber das wird im Laufe des Films dann irgendwann in so einem, also so im letzten Drittel nochmal ganz groß aufgeplustert, während es vorher immer nur so wabert. Und da war ich dann aber halt schon leider auf dem anderen Schiff und bin weggesegelt und dachte, okay, was gibt's denn als nächstes so bei Netflix?
Ja, okay.
Das ist das Problem.
Das war aber auch wirklich einer der Momente, wo die dann plötzlich auch nicht nur mit der Wand sich, also mit den Ziegelsteinen, also mit der schwarzen Wand beschäftigt haben, sondern die haben sich dann auch mal zwischendrin die Frage gestellt, wieso wir? Was ist eigentlich unsere Gemeinsamkeit? So, und plötzlich haben sich da wieder neue Mysterien eigentlich aufgetan, weil so bestimmte Antworten gefunden wurden. Also, und da hätte mehr stattfinden können. Dann man wird ja streckenweise auf falsche Pferde geführt. Das hätte dann hier einfach noch ein weiteres Fass aufgemacht.
Das fand ich aber auch so öde, ey.
Es wird relativ schnell kurz danach dann alles aufgelöst und das ist schade.
Und Niklas, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich alles schon mal irgendwie in besser gesehen hätte. Also gerade diese Mysterien, die du gerade ansprachst, Olli, also das mit dem, welche Gemeinsamkeiten haben wir denn? Ja, die gleiche Szene kenne ich aus dem Film Identität mit John Cusack und ich weiß gar nicht, wer da noch so am Start ist, aber kennt ihr wahrscheinlich so ein in den frühen 2000ern so ein Thriller, der twisty ist und dann am Ende auch noch so eine Endpointe hat. Da dachte ich auch, okay, worauf soll das jetzt hinauslaufen? Was wollt ihr denn jetzt feststellen? Eure Gemeinsamkeit ist, dass ihr in derselben Bude lebt und euch anscheinend aber nicht gut genug kennt. Also das ist ja auch sowas, dass die, man hat das Gefühl, die beiden kennen halt den Rentner, aber ihre direkten Nachbarn scheinen sie bisher nicht so häufig gesehen zu haben.
Ja, in welcher deutschen Großstadt ist es nicht so? Also das fand ich eigentlich okay beobachtet.
Ach, in Hamburg ist das nicht so, da kennt sich doch jeder und grüßt sich und da ist man doch so freundlich zueinander. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass das da so eine Anonymität gibt. Naja, egal. Wie gesagt, ich finde auch das, da macht der Film halt nichts draus, erzählt uns da was Großartiges. Hat sich so ein bisschen in seinen High-Concept verliebt und ich habe das dann auch getauft. Also für mich ist das mittlerweile von Netflix eher so Prämisse-Pisse. Ich finde, das klingt auf dem Papier alles ganz gut und die Execution, also die Ausführung ist halt wirklich, ich fand sie halt mega langweilig, muss ich sagen. Also es soll so ein Sci-Fi-Mystery-Drama sein mit Thriller-Elementen und also richtig, also ja, der ist manchmal ganz schön explizit, also für die Gore-Bauern unter euch, die haben da sicherlich was zu gucken, die haben da auch Spaß dran, aber der Film behauptet dann da irgendwann auch mehr zu sein, als er ist, finde ich, und das löst er für mich
nicht. Ja, ich fand auch, also ich dachte, okay, cool, so ein, was geht der Film, 100 Minuten? So eine knackige Nummer, die kann ich in einem weggucken. Mhm. Ich bin irgendwann echt rauchen gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich sitze hier schon seit 3 Stunden und der Film war gerade mal halb rum. Der mir andert so unerträglich vor sich her, ohne uns wirklich konkret irgendwas zu liefern. Ja, das Einzige, was die Figuren wirklich tun, ist, lass uns doch mal darüber reden, welche Gemeinsamkeiten wir vielleicht haben. Aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist Prämissepisse. Das ist einfach nur dummes vor sich herlabern. Und ich liebe eigentlich Kammerspiele, ja. Weiß ich nicht, ein Hateful Eight, den ich schon gesagt habe, oder ein Reservoir Dogs oder von mir aus auch die 12 Geschworenen. Ich liebe solche Filme, aber in solche Richtungen entwickelt sich dieser Film bei weitem nicht, bei Lichtjahren nicht.
Nö, also das, ich weiß gar nicht, und woran das liegen kann. Also ich finde jetzt nicht, dass der sieht jetzt nicht besonders schlimm schlecht aus, was Effekte angeht. Das ist auch sicherlich gar nicht sein großes Ziel, da jetzt die große Effektshow abzuliefern. Im Gegenteil, man hat ja das Gefühl, es soll so eine Art Kammerspiel werden, aber irgendwie verlässt dann doch dem Herrn Koch so ein bisschen der Mut am Ende des Tages und so macht er dann doch relativ viele Handlungsräume auf. Dann gibt es dann dieses Mysterium oder auch in Anführungsstrichen Mysterium um den Nachbarn, der da tot im Bett liegt und ich fand die Figur von dem von mir angesprochenen, jetzt muss ich schwer seinen Namen nachgucken, weil ich es mir auch nicht merken kann, ist auch toll, von dem Muratan Muslu, ich weiß auch gar nicht, wie seine Figur heißt.
Juri.
Ich finde, das ist halt von Anfang an so klar, dass das so ein Typi ist, der wirklich, also hier ja so den, wir brauchen ja so eine Art menschlichen Antagonisten. Und ich finde halt, dass es relativ schnell klar ist, dass er das ist. Dazu wird er auch so inszeniert und auch, was er so von sich gibt, spricht alles dafür, dass er halt irgendwann, man würde beim Wrestling sagen, den Heel-Turn vollzieht. Ich finde den halt schon relativ früh angedeutet, sodass es für mich gar nicht so viel Turn brauchte. Naja.
Ja, man taucht in seiner Wohnung auf und dann in der nächsten Szene schielt er schon sehr, sehr lauernd um die Ecke. So, dann ist natürlich klar,
was sagen, ich finde schon im Alltag so schwurblau übelst anstrengend. Die möchte ich doch nicht auch noch auf der Leinwand sehen.
Ja, und wir sehen sie ja doch relativ häufig. Also gerne bei Herrn Emmerich, der dann ja immer den Verschwörungstheoretikern am Ende doch quasi das Recht gibt, dass sie da alles richtig gesehen haben. Hier ist es ein bisschen anders, aber man hat das Gefühl, es sind so gewisse Streusel enthalten auf diesem Filmmuffin. Die schmecken aber nicht so richtig, weil man sich so ein bisschen bedient hat bei ja auch schon bekannten Sachen. Also ich sagte schon, das ist ein bisschen wie Cube, das ist so ein bisschen wie, ich hasse mittlerweile diese Floskel, aber dieses, es ist wie eine lange Folge von Black Mirror. Ja, das hat man ja auch das Gefühl. Und das ist so ein bisschen, man nimmt so ein Best-of, was man schon auch hausintern bei Netflix gezeigt hat. Aber ich muss es nochmal wiederholen. Mich hat das halt gar nicht gekriegt und ich war, wie ich schon im Vorgespräch erwähnte und in unserer Erwartungshaltung, die wir abgeklopft haben, ich hatte ja durchaus einen offenen Geist für diesen Film,
Aber nach, ich glaube schon relativ früh bin ich abgesprungen. Also ich weiß nicht, wenn jetzt meine Herzallerliebste sagen würde, komm, ey, lass mal kündigen und nach Paris fahren. Ich glaube, ich würde nicht gleich sagen, oh nö, ich programmiere lieber weiter, sondern ich würde mir, glaube ich, schon mal Gedanken machen, warum möchte sie das jetzt und wie kommst du dazu und wie hast du dir das gedacht und geplant? Aber daran merkt man halt auch, dass der Film sehr viel vorgibt und sehr, sehr viel so als, ja, gegeben einfach hinnimmt und dann ja auch so im, so eine beliebte Sache, die mittlerweile auch viele DrehbuchautorInnen machen, so mir Informationen so nachkleckern und nach quasi versuchen, den Charakter zu vertiefen, hat halt für mich, ich wiederhole mich an dieser Stelle, bei keiner dieser Figuren so richtig funktioniert. Ja. Jetzt müssen wir mal ein bisschen, also für positive Sache, also man sieht einen schönen Shot von der Elbphilharmonie in Hamburg, also der ist halt digital, aber er sieht ganz ordentlich aus, muss man ja mal sagen.
Gedreht haben die in Prag, deswegen musste das alles digital gemacht werden.
Wie immer, also wie gesagt, das ist ja auch beliebt, dann einfach Osteuropa zu nehmen und das Ganze dann per Compositing, was so halbwegs gelungen ist, aber auch nicht, also sieht jetzt nicht außerordentlich beschissen aus, aber es ist auch leidlich gut gelungen. Ich habe mich gefragt, ich habe nie selber in Altbau gewohnt, aber mein Bruder wohnt im Altbau. Ich habe mich wirklich gefragt, ob die Böden so schnell aufzuknacken sind. Aber das ist nun wieder, und da merkt man ja auch, mich verliert ja ein Film dann oder hat mich verloren, wenn ich mir über sowas Gedanken mache. Grüße nochmal an den schon erwähnten Jurassic World. Wenn ich also anfange, mir Gedanken zu machen, warum Figuren den Helikopter nicht sehen, der da über ihnen im Baum hängt und dann nur, wenn das Knarzen kommt.
Da kann ich dir sagen, ja, ich wohne im Altbau und ich habe neulich zwei Wohnungen, also aus zwei Wohnungen eine gemacht und dann musste ich halt eine Wand abreißen und habe da den Boden auftun müssen und es sieht wirklich tatsächlich genauso aus wie in dem Film. Das, so die Bodendielen, okay, darunter kommt so eine Mischung von Dreck und dann kommt direkt die nächste Wand. Das Nachbarndecke quasi. Ja, ja.
Cool. Dann hat der Film auf jeden Fall eine gewisse Authentischkeit. Das ist doch schon mal gut. Das freut mich. Ja, das hat, wie gesagt, das, was er dann an Authentizität hat, das hat er bei den Figuren für mich nicht. Deswegen, ich kann mit den Figuren nichts anfangen. So kann ich mit den Figuren nicht mitleiden. So interessieren sie mich nicht. Und alles, was ihnen passiert, und da passieren, wie ich schon sagte, ganz schön derbe Dinge, war mir halt echt scheißegal.
Ja,
sehr. Muss ich am Ende sagen. Kinders, bevor wir jetzt so einen leichten Spoiler-Part machen wollen, habt ihr noch irgendwas, was wir im Non-Spoiler-Part, was ihr unbedingt noch loswerden wollt? Olli, wie sieht's bei dir aus oder bei dir, Niklas?
Erzähl. Ja, also, wenn man nicht diese hohen Erwartungen hat, dann ist es, sehe ich es, trotz eines deutschen Films ist der trotzdem unterhaltsam. Also guckt ihn euch an. Also so schlecht ist der jetzt nicht. Aber es ist jetzt nicht das Riesenmysterium, was man vielleicht nach dem Trailer erwarten könnte.
Das klingt ja schon fast so wie ein Resümee deinerseits. Können wir das so notieren? Der Film ist gar nicht so schlecht, wie ihr denkt. Ist natürlich auch unheimlich einladend, finde ich an dieser Stelle. Niklas, du bist, glaube ich, ein bisschen weniger glimpflich oder der Film kommt bei dir ein bisschen weniger glimpflich davon, oder?
Ich muss aber auch sagen, ich bin mittlerweile ein bisschen picky geworden. Ich nenne mich nicht umsonst der Arthouse Otto auf Instagram und ich, weißt du, wenn mir einer mit solchen Dialogen um die Ecke kommt, ey, nee, ich kann das einfach nicht mehr. Ich saß auch bei Formel 1 da, ne, und dachte mir so, boah, ist das euer Ernst, ey, was gucke ich da gerade? Weißt du, von mir aus sehen diese Filme optisch gut aus, aber wenn mich so Dialoge nicht catchen, dann bin ich raus. Und das war bei dem Film hier noch 10.000 Mal schlimmer als bei einem F1. Ja. Zumal hier niemand das Charisma hat von so einem Brad Pitt oder so.
Ja, wir sollten das an dieser Stelle auch nicht vertiefen. Ich habe ja eure Besprechung dazu angefangen zu hören. Irgendwann, wenn ihr da zwei von drei Leuten drin habt, die mit Top Gun Maverick nichts anfangen konnten, dann ist das ja auch Kokolores, weil das ist Top Gun Maverick in Formel 1 Autos. Und deswegen ist das natürlich ein grandioser Mainstream-Blockbuster und eine 4 von 5, ist ja völlig klar. Guti, ich habe schon gesagt, ich finde, das ist ein gar nicht unterhaltsamer Film. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Er hat mich ganz schnell verloren und hatte mich vielleicht auch nie, ich weiß es nicht. Ich war durchaus offen, deswegen, meine Erwartungen sind mittlerweile also bei so vielen Dingen so gering, aber da konnte der Film selbst das noch unterbieten. Ich fand ihn wirklich nicht unterhaltsam. Ich würde mir an eurer Stelle also jetzt nicht unbedingt ein neues Netflix-Abo dafür besorgen, aber wie es manchmal so schön heißt, wenn ihr es eh habt, machen Sie es vor, der Film wird, wenn er am 10.7. veröffentlicht wird, wird er in die Top 10 rutschen und wird in eure Top 10 sliden und ihr werdet dann wahrscheinlich irgendwann auch mal 2 Minuten gucken und bei Netflix wissen wir ja, alles was mal angeklickt wurde und ein paar Sekunden läuft, gilt als geguckt. Dementsprechend wünschen wir euch, machen uns nichts vor, ihr guckt wahrscheinlich Brick und werdet uns dann ja vielleicht auf unserem Discord-Server schreiben, wie ihr den gefunden habt. Den findet ihr immer in den Shownotes. Da seid ihr auch bei uns immer an der richtigen Stelle, wenn ihr euch mit uns austauschen wollt, über alles mögliche, über Heimkino, über Star Wars etc. pp. Jetzt geraten wir doch nochmal so ins Spoiler-Gefilde, weil der Olli, ehrlich gesagt, der hat uns dazu getrieben. Der wollte nämlich im Vorgespräch schon Sachen besprechen und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich dir nachher beantworten. Olli, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was sind sozusagen deine zwei, drei Eckpunkte, die du im Spoiler-Part, also nochmal für alle Spoiler, 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 wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, der macht sich entweder nichts aus Spoilern oder hört dann halt jetzt kurz weg und freut sich, dass er den Telestammtisch natürlich in seinem Podcatcher der Wahl abonnieren kann, uns eine gute Bewertung auf Spotify geben kann oder auch Apple Podcasts, weil wir das natürlich verdient haben, uns ansonsten bei Instagram und sonst verfolgen kann. Aber Olli, erzähl mal, was sind jetzt die Sachen, die du in unserem Spoiler-Part nochmal gerne vertiefen möchtest? Ich weiß es nicht. Bin gespannt.
Ja, also kann sein, dass ich zu naiv für diesen Film war, aber wir haben ja diesen toten Anton, der das ganze Ding ja entschlüsselt hat. Es kommt auch raus, dass er bei dieser Firma arbeitet, die mit Nanotechnologie zu tun hat. Das ist dann das Geheimnis dieser Wand. So, aber was wir noch haben, ist der Hausbesitzer, der unter Anna und Tim, Tim und Olivia wohnt und der im geheimen Panic Room quasi die ganzen Videokameras hat, womit er sämtliche Wohnungen beobachtet. Und der liegt tot auf dem Boden und hat keine Hände mehr. Und da frage ich mich, gut, wir haben daneben das Handy mit den Fotos von der Wand, aber wie ist das passiert? Das verstehe ich nicht. Wie hat er die Hände verloren? Weil das ist doch, der hat doch nicht entschlüsselt, wie die Wand aufgeht.
Es gibt natürlich also den Versuch einer logischen Erklärung, also den würde ich jetzt zuerst bringen. Es kann natürlich sein, dass in dem Moment, wo diese Nanotechnologie zuschlug, er gerade seine Hand irgendwo hatte, dass sie kaputt gegangen sind. Oder, und das wäre eher meine etwas flapsige Bemerkung, der Regisseur und Drehbuchautor Philipp Koch hat einfach Total Recall gesehen und fand das ganz cool, dass jemand die Hände abgehabt bekommt. Und das mit dem Panic Room und den vielen Kameras, ich glaube, der hat halt auch Panic Room und Sliver gesehen und dachte, ach, das fand ich da auch ganz cool. Das bringe ich auch mal in meinen Film mit ein. Denn wie viel ist in diesem Film? Wird es angerissen, wird so als Brotkrümel hingeschmissen und wir sollen damit so ein bisschen, wir sollen ein bisschen knobeln daran, uns ein bisschen bei Laune halten, damit es von dem eigentlich doch sehr dünnen Geschichtlein ablenkt und uns ein bisschen bei Laune hält und wir sollen ein bisschen knobeln und kniffeln. Und ich glaube, bei ganz vielen hat Herr Koch so ein bisschen Morbus J.J. Abrams. Coole Idee im Kopf, aber jemand anders soll sich bitte überlegen, wie das zu Ende gedacht wird. In dem Fall hat er sich zu Ende gedacht und ich fand das jetzt eher weniger überzeugend.
Ach so, okay. Weil ich meine, deine erste Theorie kann nicht funktionieren, weil, wie gesagt, er hat ja von der Wand Fotos gemacht. Also mit seinem Smartphone. Das kann es also nicht sein. Also ich vermute, er wird halt, und das die entschlüsseln das Ganze ja auch über diese ganzen Videoaufzeichnungen, weil sie ja dann erst sehen, was hat Anton gemacht, bevor er gestorben ist. Und wie ist er gestorben? Das kommt ja dann auch noch. Aber also klar, über bestimmte Lichtreize reagiert die Wand, aber er wird das wahrscheinlich dann versucht haben. Aber dann öffnet sie sich zwar, aber sie ist nicht durchlässig, also man kommt nicht durch. Dass er dann vielleicht die Hände durchgesteckt hat und sie ist, hat sich wieder geschlossen. Das ist so meine Theorie, aber so richtig erklärt wird's nicht, weil er ist nicht der Typ, der das entschlüsseln könnte. Auch nicht über die Videoaufzeichnung von Anton. Deswegen habe ich das, naja gut, da habe ich wahrscheinlich zu viel reininterpretiert. Dann wird das wirklich nur die platte Art, wie du sie genannt hattest, sein.
Vielleicht war er auch das Testkaninchen von dem schlauen Typ. So wie die Frau, die dann irgendwann in der Mitte zerrissen wird.
Ja, die hat uns, also diese Sequenz oder Szene, die hat uns ja nur wahrscheinlich nur erklärt, wie die Wand reagiert, wenn sie, wenn man sie nicht wirklich entschlüsselt hat, ja.
Ja, und das haben wahrscheinlich die beiden vorher durch Trial and Error auch so herausgefunden. Da hat der Typ halt, der eine Atze, seine beiden Hände dabei eingebüßen müssen.
Ja, die Frage ist nur, warum kommen zwei Menschen auf die Idee, nicht irgendwas erstmal da durchzustecken? Nein, wir nehmen die Hände, aber naja, gut. Ja. Dann ist die Frage, wie hat sich das Handy geupdatet? Weil dieses zerstörte Handy von Anton, man hat ja den Kram genommen, um dann Tims Handy damit, der hat diese App von dieser Nano-Firma, hat er ja auf sein Handy gespielt. Wie updatet sich so ein Ding, wenn man keine Verbindung hat? Das verstehe ich auch nicht. Also, das ist jetzt Nitpicking, ich weiß, aber wenn wir schon mal da sind, können wir es ja kurz klären.
Aber ich glaube, ich kann es nicht klären, weil es mir
also du bist noch so krass drin in diesem Film, Olli. Also Respekt, ich ziehe meinen imaginären Hut.
Ach so, ja.
Ich kann mich an das alles gar nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Weil das mehr einfach.
Ich fand ihn, also wie gesagt, nicht so schlecht. Ich habe nämlich dieses Jahr schon mal einen Film gesehen, The Gorge. Und da habe ich beide Filme erst gesehen und danach den Trailer. Das heißt, ich habe ein ganz anderes Filmerlebnis gehabt.
Hm.
Also mit Brick. Ich wusste nicht, was kommt auf mich zu. Ich habe die beiden gesehen, dachte, ach, irgendeine Liebeskomödie. Und dann ist da diese Wand. Das heißt, für mich hat es einen Effekt gehabt.
Okay, okay.
Cool. Ja, kann natürlich sein, dass es daran lag. Dann noch ein ganz kleines Detail bei Anton im Zimmer. Also da muss ich sagen, Thumbs up für die Requisite. Da standen Perry Rhodan Jubiläumsbände. Das fand ich richtig geil.
Richtig Shoutout cooles Perry Detail. Rhodan, sehr gut.
Oh ja. Ja, nee, sonst, nee, ich glaube, das war's auch. Das war's für ein, spätestens, wenn man die Visitenkarte sieht, dann weiß man, was findet hier statt. Also ich bin nicht so schnell drauf gekommen wie du. Ich weiß nicht, wieso bist du so schnell drauf gekommen, was es mit der Wand auf sich hat. Gab es da irgendein Zeichen?
Es ist einfach genetische Vorbedingungen. Meine Eltern sind beide Nobelpreisträger. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach wahrscheinlich wahnsinnig viele Filme schon gesehen, die ähnlich ablaufen. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch vorher keine Trailer gesehen, sondern einfach nur das Poster mir angeguckt. Und deswegen, da ist halt eine Wand mit zwei Paaren. Und dann dachte ich, gut, da ist Frederik Lau dabei, da ist Schweighöfer dabei. Gucken wir das mal. Ne? Also deswegen. Ja, ja, also mich hat nur überrascht, also mich überraschen solche Filme immer nur mit sowas wie lange nehmen sie sich Zeit, um beispielsweise diese Figuren mir erstmal ans Herz wachsen zu lassen, damit ich mich irgendwann auch um sie kümmern möchte. Ich nehme als Beispiel, dieses Kinojahr hat das Mr. No Pain oder Novocaine im Original unheimlich gut gemacht. Der hat eine wirklich auch interessante Prämisse, ist ja geil, hier muss man nichts dafür bezahlen, also hau ich es immer raus. Der hat auch eine interessante Prämisse, war auch so eine Art High-Concept-Actioner, aber hat sich erstmal gefühlt eine Stunde, es war wahrscheinlich weniger, hat sich aber gefühlt wirklich viel Zeit genommen, um diese Hauptfiguren zu etablieren und auch diese aus dieser reinen, ein Mann empfindet keine Schmerzen und hat seine Sinne nicht so richtig im Griff, hat er mir mehr gegeben durch die ganzen persönlichen Einsprengselungen, durch wirklich erstmal ein Date, ein Rendezvous, ein sich annähern, ein romantisches Kennenlernen, ein in Blicken, die sich annäherten und die dann natürlich durch auch wieder am Ende, ich finde, mit zu vielen Twists ein bisschen kaputt gemacht wurden. Aber das hat Brick halt alles nicht und so bin ich halt, es ist ein bisschen platt. Ich mag gerne, es gibt ja nun wirklich die zwei Abteilungen, Character-Driven Movies, Story-driven Movies, das ist ein Film, der klassisch davon abhängt. So, der Plot will jetzt, dass das passiert, jetzt machen wir das.
Mhm.
Ich bin ein Freund davon. Ich brauche gar nicht so viel Story. Wenn ich die Figuren, wenn ich mit denen connecten kann, dann können die eigentlich durch einen simplen Plot geschickt werden. Grüße an dieser Stelle nochmal an Niklas wegen Formel 1 oder F1 im Movie. Ist auch ganz simple Geschichte, ist by the book, aber der Film hat mich zum Beispiel ab der ersten Szene hat er mich gekriegt. Brick hat mich, glaube ich, schon fast in dem ersten Aufschwenk mit diesen Flammen da in der Nähe von der Elfie, war ich schon raus. Weil ich dachte, okay, das geht jetzt schon los. Ich habe kurz verstanden, was sein Problem ist. Also er wird ja auch behauptet, wie ich schon sagte, dass er irgendwie Softwareentwickler ist. Sie ist irgendwie eine andere Art von Frau. Also sie hat irgendwie ganz andere Issues als er. Und am Ende des Tages merkt man ja, die richtigen Burner, die so die persönliche Beziehung ausmachen, kommen ja erst so am Ende und da waren die Figuren mir, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, einfach schon zu egal, dass mich das noch gekümmert hat. Und da sind sie auch, glaube ich, ja nur noch alleine, ne? Also das ist ja auch sowas. Das geht ja dann auch so ein bisschen nach dem 10-Kleine-Jägermeister-Prinzip, dass sie da alle nach und nach das Zeitliche sehen. Mhm. Wir sind ja im Spoiler-Teil, da darf ich das ja sagen.
Ja. Und auch viel unnötiger Kram bei, klar. Aber ja, okay, kann ich nachvollziehen und das Fass, was am Ende aufgemacht wird. Also witzig fand ich so diese Fliege, die so ein bisschen Foreshadowing war, aber am Ende auch noch auftaucht. Und wenn sie einen zweiten Teil machen wollen, dann wird die garantiert eine Rolle spielen, dass das von Anfang an jemand beobachtet hat über diese Fliege mit der Nanotechnologie. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe nicht, dass da, also es reicht so, das Endbild war auch okay, war verständlich und ja, es wundert mich, dass mich ein deutscher Film dann doch mehr mitnimmt als euch. Also,
ist doch cool.
Vergleichsweise.
Also irgendwie.
Ja. Ja, aber wenn man mich kennt, ist es eigentlich nicht cool, weil ich eigentlich wirklich auf Kriegsfuß mit dem Deutschen, allein schon von der, vom Auditiven so. Ich bin es halt seit den 80ern gewohnt, synchronisierte Filme. Das heißt, ich habe so mit gewisser Akustik Probleme. Also das wirkt für mich nicht so filmisch. Hier haut es hin, die Musik haut eigentlich auch hin, die ist so ein bisschen Deutsch-Elektro-Geschrabbel, aber es ist funktional, es ist nicht so unterstützend für die Szenen, sondern es findet kurz statt, dann ist die Handlung abgeschlossen, dann ist die Musik auch weg, so, das war okay.
Niklas, möchtest du noch was in den Topf werfen, was Meinungen angeht? Erzähl.
Ja, ein bisschen.
Na raus.
Also erstmal muss ich sagen, ich kann total verstehen, dass du auf Kriegsfuß mit dem deutschen Film stehst. Ich bin da auch kein großer Fan von. Aber dann bekommen wir ja doch immer mal wieder diese Schmankerl. Ne? Ich meine, ein Pelikanblut zum Beispiel war ein super stimmungsvoller Horrorfilm, zumindest in die Richtung Horror. Systemsprenger brauche ich gar nichts so zu sagen. Ne? Heldin, das Lehrerzimmer, die Saat des heiligen Feigenbaums, das sind alles so Schmankerl, aber zu diesen Schmankerln gehört Brick leider nicht. Ich habe vorhin noch ein loses Ende hinterlassen, das ich jetzt im Spoiler-Part nochmal kurz wieder aufgreifen wollte. Ruby O'Fee, habe ich ja schon erwähnt, ist Architektin, was ich für ultra den Dünnpfiff halte, weil jedes Mal, wenn sie irgendwas abschwallt, was in ihre Berufsrichtung gehen soll, dann merkst du einfach, dass sie einfach nur stumpf diese Drehbuchzeilen auswendig gelernt hat, ohne sich damit zu beschäftigen, wie sie denn eigentlich als Architektin rüberkommen könnte oder sollte. Das ist völliger Humbug, das habe ich keine Sekunde lang geglaubt. Ebenso wie, ich glaube, Timo, was der vorhin gesagt hat, ja, den Spieleprogrammierer habe ich dem Schweighöfer auch keine Sekunde lang abgenommen. Also das war, ja, nee. Dann haben wir ja gerade noch darauf hingewiesen, dass sie auch so ein persönliches Drama hatten. Sie haben halt ein Baby verloren, ne? Daraufhin ist dann die Beziehung zwischen den beiden irgendwie so ein bisschen zerbrochen. Aber dass das fast am Ende nochmal so aufgemacht wird, ja, da sind sie einfach einen Raum weiter und tun so, als hätten sie Privatsphäre. Und dann schreien sie sich da an von wegen, ja, ich hätte dich gebraucht und ich konnte da nicht drüber reden. Und ich denke mir so, ja, okay, alles klar. Hm. Und schlussendlich...
Ja, meine These ist ja, da wird an der Stelle noch mal ein bisschen das Fass aufgemacht, weil kurz davor war die Frage im Raum, was haben wir gemeinsam? So, dass es eine Allegorie sein könnte, diese Wand oder so, dass es in Wirklichkeit gerade eine Verdrängung ist und der wacht auf oder irgend so ein Scheiß. Also, ich meine, damit wird ein bisschen in die Richtung gespielt. Und dass sie Architektin ist, das hilft, also es hilft natürlich, den Plot voranzutreiben, auch einmal zu visualisieren, wie ist das Haus aufgebaut und so. Das hat meines Erachtens schon sehr geholfen, dass man weiß, wo befinden wir uns gerade und wo müssen wir hin. Aber ja, ich hätte ihr das auch nicht abgenommen. Also ich weiß nicht, für mich wirkt sie sehr künstlich und das ist schon ein Problem, aber mich hat die Wand interessiert. Ja. Insofern habe ich mir den Film, ich habe ihn mir wirklich von vorne bis hinten angeguckt. Ich bin, ja... Nicht
also das Ding ist halt, dass du einen Bohrer oder einen Schlaghammer brauchst, um eine Wand durchzubrechen, das weiß ich auch ohne Architekt zu sein und dass irgendwo im Keller da so ein Fluchttunnel ist, das hätte auch mir beim Wäschewaschen vorgestern aufgefallen sein können. Also ich finde, für all diese Geschichten brauchen wir sie als Architektin nicht unbedingt.
Mhm. So. Ja.
Aber ey,
ja.
Wie gesagt, wenn die das geholfen hat, ja, dann ist das schön, dass das, oder
nicht diese Visualisierung, aber das hätte ja jeder aufzeichnen können, dass wir hier, was weiß ich, drei Stock haben und zwei Nachbarn unter uns wohnen, die und die, und die treffen wir dann in der Reihenfolge auch. Also das meine ich jetzt so, dass man es einmal so hat, weil man weiß ja nicht, wie viel Böden müssen wir noch durchbrechen. Also insofern, das meine ich nur, ja. Nee, okay, also von meiner Seite aus ist alles gesagt.
Nur noch nicht von jedem.
So. So, ich schreibe.
Nee, ich hatte noch ein Schlussfazit
tatsächlich. Ja, erzähl, Niklas. Ansonsten wäre ich jetzt eingeschritten in meiner Funktion als Moderator. Er hätte gesagt, Kinders, wir haben schon fast eine Dreiviertelstunde auf der Uhr. So langsam sagen sich die Leute, oh, dann kann ich mir auch gleich Brick angucken.
Tut mir leid.
Tut's nicht.
Nee, also meine Idee zu diesem Film ist jetzt, ich glaube, dass Philipp Koch vor 2-3 Jahren mal einen Filmabend gemacht hat und sich Lockdown Tower angeguckt hat, weil der Film hat ungefähr genau die gleiche Handlung, ne? Das waren damals Bewohner, die in einem Hochhaus waren und dann eines Morgens stellen sie fest, dass ihr Gebäude von so einem undurchdringlichen Nebel umgeben ist und alle Türen und Fenster versperrt sind und dass die Materie alles verschlingt, was sich versucht, sie zu durchdringen. Es ist genau dasselbe. Mhm. Und ein oder zwei Tage später war Philipp Koch dann wahrscheinlich in einem Escape Room und hat sich gedacht, boah, aus diesen beiden Ideen mache ich jetzt einen Film und pitche den einfach an Netflix, weil die nehmen ja alles. Mhm. Anders kann ich mir diesen Film nicht erklären.
Geilo, cool. Dann haben wir doch jetzt diverse Erklärungsversuche, warum es diesen Film gibt, warum der Film doch besser ist, als er ist oder vielleicht auch nicht. Und dementsprechend macht euch wie immer ja euer eigenes Bild, liebe HörerInnen. Wenn ihr also sagt, komm, ich habe Netflix eh abonniert, dann gucke ich es ja eh, dann macht das und dann schreibt uns danach gerne auf Discord, wie ihr ihn fandet. Und ansonsten startet ab 10. Juli, hatte ich schon erwähnt. Könnt ihr also mal in Brick reinschauen, wenn es denn eures Herzenswunsches. Ja. Meines Herzenswunsches ist es, nachdem ich jetzt schon diverse Male auf unseren Discord-Server verwiesen habe und auf unsere Bewertungsmöglichkeiten bei diversen Podcatchern eurer Wahl. Ansonsten wäre mein Gesprächsbedarf, wie man auch an meiner mittlerweile schon wieder sehr krächzigen Stimme merkt, gedeckt. Ich danke meinen Mitstreitern für diesen traumhaft wunderschönen Podcast, wie unser lieber Kenny immer sagen würde. Ihr dürft gerne am Ende noch was pluggen, was euch betrifft. Ich wäre ansonsten durch mit der Soße. Wünsche allen eine schöne Autofahrt, ein schönes gerade, wenn du jetzt gerade die Hanteln stemmst, lieber Hörer oder liebe Hörerin, mach nicht so viel drauf, lieber saubere Wiederholung. Ansonsten guten Jog, gut Kick, wenn du uns gerade nach dem Fußball hörst. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, wann auch immer. Und überlasse meinen beiden Mitschreibern, die können sich jetzt kloppen. Ich gehe jetzt zur Wand und gucke mit dem Handy, dass ich da Fotos mache. Auf wieder, tschüss.
Ja, danke für das Interesse. Ciao.
Ja, danke auch. Macht's gut. Viel Spaß beim Filmeschauen. Tschüss.